Boot Podcast, powered by Landau Media.
Kommunikationsprofis haben unter anderem die Aufgabe und den Wunsch, ihre Themen in die Medien zu heben. Dafür hilft es gelegentlich, wenn man schaut, wie sich die Medien bzw. Mediensparten verändern. Deshalb habe ich immer mal wieder die eine oder andere Folge dem Thema Innovation in den Medien gewidmet. Für diese Ausgabe habe ich deshalb Frederik Peters um ein Gespräch gebeten. Er ist Referent für strategische Unternehmensentwicklung beim Südwestrundfunk oder kurz SWR. Und weil die alten Medien ihren Reiz haben und Radio mein Lieblingsmedium ist, sprachen Frederik und ich auf der Republika 2019 in Berlin darüber, wie man zwischen Sendeauftrag, Rundfunkstaatsvertrag und Medienwandel das eigene Medienhaus SWR auf Innovationskurs bringt und auch hält. Dass man dafür nicht die Welt komplett neu erfinden und bei Null starten muss, erklärt Frederik Peters direkt zum Einstieg.
Also ich glaube, was entscheidend ist aktuell, ist, dass man den Blick auf jeden Fall aus dem eigenen Teller rausnimmt, um eben einfach zu gucken, was machen die anderen. Das ist etwas, was, glaube ich, sich auch ganz gut verknüpfen lässt mit der Reise im letzten Jahr, die wir gemacht haben mit einem Team vom SWR, als es darum ging zu sagen, okay, wie können wir irgendwie das Innovationsmoment im SWR verstetigen, wie können wir da besser werden. Und der Grundgedanke davon war eben zu sagen, ey, lass uns mal so ein bisschen eher rekombinieren, als jetzt irgendwie from scratch irgendwie alles neu und selbst zu erfinden in Bezug auf Innovation, weil es gibt sehr viele Unternehmen, die unfassbar viel Geld in die Entwicklung von guten Innovationsmethoden schon gesteckt haben. Und lass uns noch ein bisschen Kohle sparen und einfach schauen, was wir dann quasi als Best-of da zusammenstellen können aus dem Gesehenen. So, und das haben wir gemacht und im Grunde kann man sagen, dass die Problematiken, glaube ich, ja für die meisten, also egal, was ich jetzt mache, ne, ob ich jetzt Kühlschränke herstelle oder, keine Ahnung, Autos baue, das ist im Grunde einmal für diese, wie sagt man, also einmal für die Leute, die quasi damit ihr Geld verdienen müssen, dass sie innovative Produkte auf den Markt bringen, ist eine Problemstellung, die in allen gleich ist. Im Medienbereich ist es ein bisschen anders und bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es nochmal ein bisschen anders. Unser Geschäftsmodell ist eben ein komplett anderes, ne? Und das ist auch wiederum ein bisschen die Problematik in Bezug auf Innovation. Solange das Tagesgeschäft innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, sehr gut läuft, also bedeutet, ich habe linear okaye Quoten, ich erreiche linear mit Radio einen Haufen Leute, ist es sehr schwer, glaube ich, diesen Schmerz herzustellen, den du brauchst, um Innovationen wirklich zu treiben. Das ist zumindest eine Erfahrung, die wir gemacht haben bei dem Blick nach draußen, dass sie alle ganz klare Trigger hatten, warum sie innovativ sind. Bei uns ist es so, dass wir natürlich auch den Schmerz haben, dass wir keine Zuschauer verlieren wollen, dass wir im Digitalen gerne so stark wären wie auch im Linearen oder und, dass wir mit den Digitalangeboten das auffangen können, was uns eine Linie langsam wegstirbt oder einfach nicht mehr da ist an Zuschauern und Hörern und Usern. Aber es ist eben einfach, das ist ein sehr komplexes Thema so. Und das war im Grunde das, was wir am Anfang gemerkt haben, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen erstmal gucken, können wir diesen Schmerz erzeugen, damit unsere Chefs irgendwie auch sagen, okay, wir müssen da mehr Kohle investieren, dass im Grunde auch Innovation so ein kleines eigenes Zimmer bekommt.
Jetzt weiß ich, dass gerade das Thema Podcast wieder eine heiße Nummer ist und Innovation da aus meiner Perspektive ganz weit vorne war in den Öffentlich-Rechtlichen, weil die haben aus meiner Perspektive extrem früh begriffen, dass sie ihr Material, was sie eh im Wortbereich produziert haben, da nochmal ausspielen können. Hilft das heute, um da auch eigene Themen neu zu entwickeln?
Also ich glaube, dass wir grundsätzlich mit der Podcast-Landschaft in Deutschland noch ziemlich hinterher sind, interessanterweise. Also die Diversifikation von Podcast-Angeboten ist, glaube ich, auf anderen Märkten wesentlich stärker. Also ich glaube, wenn du zum Beispiel nach Amerika schaust, irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es, glaube ich, alleine 40 verschiedene Science-Podcasts, also Wissenschaft-Podcasts, wo ich mir denke, okay, das haben wir in Deutschland so noch nicht. Ne? Also wir tun uns da ein bisschen schwer. Ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen haben natürlich jetzt auch nochmal eine andere Sache im Grunde gehoben durch die ARD-Audiothek. Haben sie ein Angebot geschaffen, wo ich im Grunde die ganzen geilen Langstücke, Features und nochmal nachhören kann. Was aber jetzt kein klassischer Podcast ist, ne? Sondern eher so, ich habe das schon mal im Radio gemacht so und ich habe die Zweitverwertung dann eben da nochmal schön in der ARD-Audiothek. Ich glaube, im Podcast-Bereich so könnten wir noch viel mehr reißen, richtig. Also vor allen Dingen, wenn wir jetzt da auf den auf das Innovationsmoment schauen, wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sein, was jetzt gerade bei Spotify passiert, die jetzt ja angefangen haben zu sagen, ey, pass mal auf, wir machen jetzt so was Neues. Das könnte sowas sein wie ein Vorschlagalgorithmus für Musik. Und da rein bauen wir Bits aus deinen Lieblingspodcasts. Oh, Überraschung, ist ja fast wie ein Radio. Ja? So, und das ist natürlich was, wo wir sagen müssen, okay, da müssten wir extrem gut drauf schauen, jetzt schon, um zu schauen, welche Inhalte wir wie granular bei Spotify einsetzen wollen. hat aber viele Probleme natürlich, die das mit sich bringt. Ne? Von wegen, also, ist ja auch irgendwie ein kostenpflichtiger Dienst. Da, es gibt auch die Gratisnutzung, aber dann bist du mit einer Werbung da versehen, mit deinem ARD-Inhalt, für das die Leute ja schon mal gezahlt haben. Weißt du, das ist halt, das sind so schwierige Gedankenspiele. Und da geht es dann wirklich auch um Denkschulen und Haltungen. Meine persönliche, und da kann ich aber auch nicht für unseren Sender oder für die ARD sprechen, ist die, dass wir, glaube ich, mit allen Inhalten in verschiedensten Arten und Weisen überall dahin gehen sollten, wo die Menschen sind, die das gerne hören. Aber wie gesagt, das sehen auch Leute ganz anders.
Du hast das so ein bisschen ja schon angerissen oder skizziert, wie ihr an das Thema Innovation rangegangen seid. Gibt es denn schon Konsequenzen, die in 2019, 2020 sozusagen für den SWR da entweder zu erwarten sind oder auch schon sichtbar sind oder sichtbar werden?
Also ich glaube, dass um die Innovationskraft tatsächlich zu steigern bei uns im Haus, es notwendig ist, dass wir grundsätzlich an sich etwas agiler werden. Jetzt klingt das wieder so nach, jetzt kommt die Agilitätskeule, haben Sie es jetzt auch geschnallt in der ARD. Fakt ist, dass wir, glaube ich, noch nicht das agile Moment haben, was andere öffentlich-rechtliche Sendeanstalten in Europa haben. Also schönes Beispiel ist auf jeden Fall Yle. Bei den Finnen in Helsinki haben die es geschafft, haben 500 Leute in agilen Methoden mit so einem Agile Toolkit so vorzubereiten oder so quasi zu empowern, dass die jetzt in einem Sender ganz anders mit allen zusammenarbeiten können. So, also die arbeiten mit Kanbans, die arbeiten irgendwie plötzlich mit anderen Methodiken, um irgendwie auch Themen zu drehen und und. Und ich glaube, dadurch sind sie insgesamt innovativer geworden. Und die Innovationsfreude ist auch eine andere, ne? Weil Leute mehr sich selbst begreifen als Mini-Startups für Themen, Mini-Startups für technische Aspekte, die dann sich mit Journalismus wiederum verzahnen. Und das sind jetzt so die Sachen, die wir zum Beispiel jetzt auch anschieben. Das sind jetzt so die ersten Steps, die wir machen, dass wir sagen, okay, also welche Arten von Personalentwicklungsmaßnahmen brauchen wir irgendwie, damit Leute irgendwie bessere Skillsets haben, damit arbeiten zu können, ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass wir, es gibt in der ARD eine Boardstruktur aus Entwicklerboard, Distributionsboard und Digitalboard. Und wir mit dem SWR im Grunde auch eine recht ähnliche Struktur, wobei wir kein Entwicklerboard haben, sondern ein Produktboard. Und in diesem Produktboard entwickeln wir jetzt gerade quasi einen Prozess, wie wir neue Produkte quasi dann zum Fliegen bringen. Und damit inbegriffen ist auch ein Innovationsmoment. So, das ist aber noch so sehr, also in der Entwicklungsphase, dass ich das noch nicht ganz ausdefinieren kann, weil es einfach noch nicht spruchreif ist. Aber Fakt ist auch, dass es eben sehr, sehr viele Sender gibt, die das auch sehr viele Ideen erstalten, die das schon gut machen. Da, also auf jeden Fall empfiehlt sich immer der Blick, glaube ich, zu den Kollegen vom MDR, die das mit einem richtig guten Prozess hinterlegt haben. Der BR hat die Hauptabteilung, also die HASI, nicht Stasi, sondern HASI, Strategie und Innovation ist spitze. Klar, ich als Fanboy der Schweizer SRF mit Konrad Weber, Mega-Strategieabteilung, die auch einen richtig guten Innovationsprozess definiert haben. So, und also da geht was so, es bewegt sich gerade viel.
Jetzt bin ich Berlin-Brandenburger und bekennender Radiofan und habe so ein bisschen in Berlin-Brandenburg, beziehungsweise in dem Jugendsender vom RBB, öffentlich-rechtlich Fritz, festgestellt, dass die angefangen haben, ihre Radiomarke quasi in die Breite zu drücken. Also zu sagen, okay, wir können nicht mehr nur noch lineares Radio machen, sondern wir müssen halt auch gucken, wie wir in sozialen Medien mit Formaten auftauchen, wie wir Themen dort etablieren, wie wir vielleicht auch Sachen on demand schaffen und damit auch einen digitalen Zugang zum Publikum, was ja auch noch das Jüngste im Radioumfeld ist, finden. Gibt es ähnliche Ideen oder Wege, wie das im SWR und damit der jungen Welle funktioniert?
Ja, also ich glaube, die Herausforderung ist ja für alle jungen Wellen eine ähnliche. Ne? Also die merken ja alle oder die haben alle große Angst davor, so ist es, glaube ich, besser formuliert, dass irgendwann quasi der Strom abreißt an neuen Hörern. So, weil die 14-Jährigen von heute sind schon mal nochmal ganz andere 14-Jährige als die vor 10 Jahren, als die vor 20 Jahren. Da habe ich dann auch Jugendfunk gemacht mal, ne? Also das ist jetzt eine ganze Weile her schon. Und da war es dann ziemlich einfach zu sagen, also was ja auch ein bisschen, glaube ich, das Motto von Wise immer noch ist, von wegen, if you want a younger audience, hire a younger audience. So, ne? Also stell dir ja die Leute an, so die in der Zielgruppe sind. Jein. Also ich glaube, für Reporter gilt das auf jeden Fall, weil die erzählen dann auch die gleichen Geschichten. Und das jetzt, um deine Frage zu beantworten, auch auf den Plattformen, die relevant sind für die Zielgruppe. So, also es bringt mir nichts, ne, wenn ich ein Format habe wie Mädelsabende nur im Radio abends um 21 Uhr, weil da wahrscheinlich der Durchschnitts-14-Jährige entweder Fortnite zockt, sich einen runterholt oder irgendwas anderes macht. Ja. So, und das ist halt eben so ein bisschen die Problematik, glaube ich, dass du dann sagst, okay, wo bin ich denn da mit meinem Inhalt? Ah, ich bin da auf Insta, warum? Weil das nämlich auch noch eine der weiteren Beschäftigungen ist, halt eben in Social Networks abzuhängen und. Also was ja auch wiederum Funk ganz gut erklärt, was ja quasi ein Gemeinschaftsprojekt ist, um einfach diese Inhalte genau auf diesen Plattformen eben auszuspielen. So, und das ist, glaube ich, auch die Problematik, die wir nach wie vor haben in Bezug auf die jungen Wellen, dass sie natürlich auf der einen Seite eben diesen Radio-Backbone haben, also das klassische Geschäft. Ich glaube aber, dass die Wertigkeit davon, also in der Selbstwahrnehmung, immer etwas abnimmt, mehr und mehr und mehr. Warum? Wenn ich mir das angucke, irgendwie die 5 meistgestreamten Künstler, die gerade laufen, so, dann spielst du im Grunde monothematisch bei einer jungen Welle Capital Bra, Bounce MC, Raf Comora, Jizzes und irgendwie, keine Ahnung, noch eine Art Ed Sheeran. Also auf der 2 noch ein bisschen was Romantisches. Ja? Und das ist natürlich auch ein Musikprogramm, was halt ein bisschen fad ist, glaube ich, für andere Hörer. Ja, die halt sagen, ich hätte aber auch gerne noch was anderes, außer du und deine Mutter, ihr seid nicht meine Freunde. Und ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso die alle diese Probleme haben. Und um auf Fritz zurückzukommen, also weil da kenne ich den Prozess ganz gut. Die haben es einfach für sich auch definiert und haben gesagt, okay, man, wir wollen mit eigenen Produkten auch weiter und breiter werden als jetzt nur eine Radiomarke, so, was mit Sicherheit Sinn macht. Weil ich glaube, wenn du nur dich an Radio festhältst, ist die Frage, wie lange das noch so funktioniert, wie es tut. Auch wenn man sagen muss, und das ist immer das andere Ding, ne, wenn wir wieder über den Schmerz erzeugen reden, wenn du auf die aktuellen Daten schaust, so, ist alles in Ordnung im Hörfunkbereich. Es ist jetzt nicht scheiße so. Es ist auch nicht so, dass es irgendwie abnehmen würde. Die großen Programme, keine Ahnung, 1Live, Antenne Bayern, irgendwie SWR 3, erreichen nach wie vor über Millionen Menschen in Stundenreichweiten. Da kannst du nicht sagen, so, oh, das funktioniert nicht mehr. Aber das Problem ist, wenn du halt eben das perspektivisch nach vorne denkst, 5 bis 10 Jahre, keine Ahnung, kann das vielleicht schon ganz anders abgehen, weil eben die Situation, in denen Leute Radio hören, einfach andere werden.
Jetzt gibt es ja noch eine spezielle Situation für die Öffentlich-Rechtlichen. Die haben einen Auftrag und gleichzeitig gibt es noch die Rundfunkstaatsverträge. Gibt es da in dem Rahmen quasi auch Grenzen, in denen Innovation überhaupt stattfinden darf?
Ja, das ist halt, glaube ich, also das heißt Grenzen, die stattfinden darf, das ist so ein Ding. Also die Frage ist eben, ne, also über was für eine Art von Innovation reden wir? Also ich glaube, die disruptive Innovation, dass jetzt zum Beispiel die ARD eine Kontaktlinse rausbringt, mit der du Fernsehen, die ARD-Mediathek quasi auf dem Auge liegen hast, das wird es halt nicht geben, weil dafür zahlt man keine Gebühren so. Also es ist halt nicht so, dass wir sagen, ey, vielen Dank für deine Kohle, wir entwickeln jetzt tolle technische Produkte. Da sagst du, ja gut, aber Moment mal. Also ich will ja geile Inhalte haben für mein Geld, ne? So, und ich glaube, da sind uns natürlich schon ein bisschen Schranken auferlegt. Also wir haben ja auch quasi immer mehrere Kontrollorgane, die auf uns drauf gucken, zu Recht auch, und auch sagen, okay, Mann, wo gibt denn ja nicht eure Kohle für aus? Ich glaube, dass da in der Zukunft wir noch mehr Dinge bündeln müssen. Also zum einen, um quasi Ausgaben zu rechtfertigen, zum anderen aber auch, weil wir einfach in der gemeinsamen Entwicklung stärker sind. So, und das ist, glaube ich, was, das ist das Beste, glaube ich, was während dieser ganzen No-Billag Schweiz-Debatte war, von wegen, ey, ist da bei denen irgendwie der Beitrag legitim oder nicht mit der Volksabstimmung, war, dass die ARD und auch das ZDF zusammengerückt sind, so, weil auf einmal gab es von draußen irgendwie Trommelfeuer irgendwie auf die Wagenburg. Ne? Und dann war so, oh, das Gewitter kommt aber näher, lass mal zusammenrücken und eine große Plane ausbreiten. Und das war, glaube ich, das Beste, was uns passieren konnte zu der Zeit, wenn man dann gelernt hat, okay, man zusammenreißt mir doch irgendwie ein bisschen mehr und es ist ein bisschen besser. Bisher aus meiner persönlichen Erfahrung zum Beispiel war das so, dass wir mit Innovationen so frei spielen konnten, dass jetzt da keiner gesagt hat bei uns in der GL, oh, Obacht, das aber nicht, sondern es ist erstmal schon so, dass sie sagen, ey, wir bauen einen geschützten Raum und in dem könnt ihr erstmal alles ausprobieren. So. Und was dann wirklich in die Umsetzung geht, irgendwie was ins Prototyping geht, ist dann natürlich nochmal klar, etwas, was eben abgestimmt werden muss.
Du hast vorhin schon kurz angerissen, dass du früher Jugendhörfunk gemacht hast. Und meine Schlussfrage beim Medienrot-Podcast ist immer so ein bisschen rauszukriegen, wie die Leute zu ihrer Position gekommen sind, in der sie heute sind. Kannst du mal so ein bisschen deinen Werdegang skizzieren?
98 war ich fertig mit dem Zivi. Und in dem Zivi habe ich einen Typen kennengelernt, der mit mir zusammen im Jugendhaus irgendwie da den Kicker geputzt hat. So, und dessen Freundin war beim SWR. Und war so, ey Mann, wir haben total das verrückte Ding. Die machen so eine Art Jugendradio, total crazy. Aber wir haben keine UKW-Frequenz, sondern wir senden nur im Internet und auf DAB im Osten. Ich so, aha, das klingt abgefahren. So, dann bin ich dahin, nachdem die mich eingeladen haben, hatte dann ein total komisches Casting mit dem Helge Haas, der vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt ist, irgendwie von Kopfball im WDR oder dann eben auch jetzt aktuell als Chef von Radio Bremen, Bremen 4. Und hatte mit dem ein komisches Casting, wo er gesagt hat, hallo, stell dir mal vor, ich bin Sascha. Ich so, keine Ahnung, wer ist denn Sascha? Ja, das ist so ein Popstar, aha, okay. Ja, ich bin Sascha und habe gerade irgendwie einen Flieger aufs Maul bekommen von einem Eishockey-Fan, weil ich blöd gemacht habe. Du hast das exklusive Interview mit mir. Wie macht man das? Und ich so, keine Ahnung, irgendwelche blöden Fragen gestellt. So, auf jeden Fall hat er gemeint, naja gut, wir haben noch wenig Männer, so, das sind wir holen. Der kann zwar nichts, aber den nehmen wir mal mit rein. So, und so ging das an sich los. Dann habe ich eben sehr lange bei das Ding gearbeitet, was ganz cool war. Dann gab es irgendwie UKW-Sendestart, dann haben tatsächlich auch Leute dich gehört so und konnten sich dann dazu verhalten, was man da gemacht hat. So, wenn ich die alten Sachen auch von früher, muss ich ehrlich sagen, Alter, das ist unter aller Sau. Also wirklich, Alter. So, die Radiogruppe Süd der VHS Esslingen trifft sich mal, um gemeinsam ein offenes Kanalformat zu machen. So klang das ungefähr. Irgendwann wurde das ein bisschen professioneller so. Dann gab es eben Ausflüge zu anderen Rundfunkanstalten. Ich war beim BR eine ganze Weile. So, aber dann zurück zum SWR und dann ging es dann da weiter mit nochmal ein bisschen das Ding. Als stellvertretender Wortschafter gearbeitet, als Layouter, also quasi ne, Themen verteilen auf Sendung. Dann ging es zu SWR 3, dann nochmal interne Qualifikation gemacht im SWR. Also Redakteur in Ausbildung heißt das so, wo du 6 Monate dahin tingelst, wo du noch nicht so richtig firm bist. Bei mir war das eben sehr viel Hardfact-Nachrichtengekröse, was mich nie so wirklich interessiert hat. So spannend es ist. Aber ja, das auch noch. Und dann von SWR 3 weg quasi dann in die Strategie. Warum? Weil der Chef der Strategie, zeitgleich auch der Leiter der Intendanz ist im SWR, der Thomas Dause, der hat gesagt, ey, ich brauche für die Strategiebelange im Hause Leute, die auch aus den Praxisbereichen kommen. So, ich kann ja nicht nur mit irgendwelchen Eierköpfen arbeiten, die noch nie irgendwie irgendwas von redaktionellem Arbeiten gelernt haben. Weil wenn ich in der Strategie Prozesse und irgendwie Projekte treiben will und irgendwie das neue Dinge andenken möchte, brauche ich auch Leute, die die alten Dinge verstanden haben. So, und so bin ich da gelandet.
Herzlichen Dank.
Es war mir ein Fest.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.